Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Servus,
Christi,
herzlich willkommen bei
Darf's ein bisschen Mord sein?
Extrablatt! Mein Name ist Franziska Singer
und ich bin Amrei Baumgartl.
Und neben mir sitzt der Producer, Executive Producer und Head of Marketing, McFluff.
Sag mal was.
Nein. Er mag nichts sagen. Ah, es liegt wahrscheinlich daran, dass er dich nicht hören kann, weil ich die Ohr...
Ja, stimmt.
Wie heißt das?
Kopfhörer.
Danke, weil ich die Kopfhörer auf habe.
Ja, gut. Verstehe ich.
Ja.
Franziska, wie geht's dir denn?
Mir geht's ganz gut. Ich war gestern im Happy House Media. Mhm. Ich will immer Happy Media House sagen, aber es heißt Happy House Media.
Happy House Media.
House. von der Tatjana, die den Podcast Drama Carbonara hat.
Mhm.
Und das ist ein ganz neues Haus im Süden von Wien, im Industrieviertel. Und es ist sehr, sehr cool. Da kann man sich einmieten, Coworking, gibt ein Studio für Fernsehen, für Podcasts, alles Mögliche.
Mhm.
Das habe ich mir mal angeschaut. Es ist sehr hübsch dort. Und McFluff war dabei.
Toll.
Und auf dem Weg dorthin habe ich gesehen, dass es eine Hundewaschanlage gibt.
Was?
Ja, eine Selbstbedienungs-Hundewaschanlage.
So wie für Autos, aber halt nur für Hunde.
Ja.
Okay.
Naja, ja, kleiner Unterschied. Also, ich erkläre es.
Ja.
Dann auf dem Rückweg bin ich da reingegangen, weil ich war gerade erst mit ihm 3 Tage in Gmunden am Traunsee. Und da ist er dann durch die Algen auf dem Beton im Wasser, ist er dann ein bisschen grünlich geworden, dieser schöne weiße Hund, untenrum so, in seiner unteren Hälfte. Und da habe ich gedacht, na wunderbar, dann kann ich das gleich ausprobieren, kann ihn waschen dort und da gibt es auch so ein Shampoo für extra für weißes Fell.
Wow.
Ja, und er hat sich's echt gefallen lassen. Ich meine, ich war nachher patschnass.
Ja.
Weil ich irgendwie nicht drüber nachgedacht habe, dass ich mich ja auch nach vorne beugen muss, um an die andere Seite ranzukommen. Und
ja,
dadurch bin ich natürlich mit meinem Oberteil an ihm angelehnt.
Hattest du was Weißes an, Franziska?
Nein.
Ah, okay.
Ich hatte was Grünes an. Und es ist auch völlig wurscht, weil es hat 29 Grad gehabt oder sowas.
Es war eh gleich trocken.
In null kommt nichts wieder trocken.
Ja.
Aber ja, wir haben eine Hundewaschanlage ausprobiert.
Und es hat ihm gefallen.
So,
ach so, er hat es akzeptiert, okay.
Ja. Er hat es ohne zu raunzen über sich ergehen lassen, weil nämlich in der Dusche waschen, das ist ein großes Drama.
Mm.
Aber dort war es cool.
Naja, also, im Freien, da kann er mehr schauen, in der Dusche sieht er nur fließen. Ach so. Ach so, ich hätte gedacht, das ist eben wie bei Autos. Ich dachte, es wäre so im Freien so eine, nein?
Okay. Na, aber da ist ja auch ein Dach drüber bei Autowaschanlagen.
Ja, aber man hat so Fernsicht, keine Fliesensicht.
Ja, nein, dort absolute Fliesensicht.
Ah, okay. Naja. Vielleicht will er einfach nur sein Zuhause nicht voll plätschern.
Nein.
Vielleicht könnte ich auch aufhören, Argumente zu finden. Er hat es akzeptiert, das ist doch gut. Punkt.
Ja, eine Frau hat dann reingeschaut und gemeint, na, das wird sie vielleicht auch mal ausprobieren, weil, also sie wollte sich einfach nur mal diese Kammer anschauen, weil zu Hause in der Dusche macht ihr Hund immer so ein großes Drama. Ich so, ja, meine auch, aber schauen Sie sich ihn jetzt an, es geht.
Cool.
Ohne Drama. Ja.
Kannte ich noch nicht.
Also falls es mal nötig sein sollte, aber diesen Hund kann ich auch nur waschen, wenn es tatsächlich wirklich warm ist, weil ich habe ihn dann noch 5 Minuten geföhnt und er war einfach immer noch nass.
Ja.
Und im Winter gefriert er mir, das macht man nicht.
Nein.
Aber wie geht's denn dir?
Ich bin...
Oh, jetzt zu schnell gefragt.
Zu schnell gefragt.
Nicht auf die Frage vorbereitet gewesen.
Nie bin ich das. Ich halte an Traditionen fest, ich bin müde. Ich habe die Premiere gespielt und schon eine zweite Vorstellung.
Dann noch welche.
Die Kritiken sind soweit okay, es kommen dann noch welche Vorstellungen. Mir fehlt nach wie vor so ein bisschen Pause, weil irgendwie war ich negativ getestet und bin dann eben nahtlos zu den Endproben und ich merke halt, sowas wie Erholung oder Krankenstand oder Zeit zum wirklich gesund werden war halt nicht und das schlägt schon ein bisschen auf die, ja, also Worte finden ist gerade nicht so meins, auf die Denkfähigkeit und auf die Kraft. Aber ja, jetzt schon langsam dürfte sich's hoffentlich ausgehen, dass ich auch mal Pause mache. Und gerade bin ich bei meiner Mutter und ihrem Hund daheim und habe ein Sonnenblumenfeld gesehen, ein riesengroßes auf der Herfahrt. Oh, das war wunderschön. Das ich hoffe, schön. Ich schaffe es heute noch zu fotografieren. Ja. Sonnenblumen ist sowas, die mag ich. Und wusstest du, was ich finde es so entzückend, wenn Sonnenblumen, die wenden sich ja immer der Sonne zu.
Ja.
Und wenn sie gerade keine Sonnenstrahlen finden, dann wenden sie sich gegenseitig zu.
Einander.
Einander, genau. Mhm. Und das finde ich sehr entzückend so. Wenn ich keine Sonne finde, dann bist du meine Sonne. Finde ich sehr schön.
Ja. Dann durstest du auch.
Franziska, ja. Wir gehen auf Tour.
25. bis 28.8. in der Reihenfolge Karlsruhe, Hamburg, Münster, Dortmund. Kauft euch eure Tickets. Wir freuen uns so, euch da zu sehen. Tickets gibt's auf der Homepage, in den Shownotes und bei eventim.de.
Genau. Es wird einfach grandios. Und ja, wir werden es euch bis zum 25. August regelmäßig
jede Woche zweimal sagen.
Jede Woche. Wir werden es auf Instagram und Facebook verkünden, weil wir freuen uns einfach und wir wollen, dass alle, die dorthin kommen können und wollen, das auch nicht verpassen.
So. Richtig, genau. Was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht?
Darf ich wieder sagen, dass es nicht so schön
Nein.
ist? Okay, gut. Dann, ich habe euch mitgebracht. Und zwar einen Fall, den uns Eva und Petra eingeschickt haben. Und zwar an
extrablatt.debms@gmail.com.
Eva schreibt, hallo ihr Lieben, ich höre zwar noch nicht allzu lange euren Podcast, aber ich habe etwas gefunden, was vielleicht gut zu euch passen würde. Vielen Dank für eure Mühe, durch euch macht das stundenlange Lernen direkt viel mehr Spaß. Grüße aus Salzgitter, Eva. Kurze Anmerkung von mir, wie kann man True Crime Podcast hören und lernen? Also super, wir unterstützen dich gern dabei, viel Erfolg. Ich könnte das glaube ich nicht.
Nein. Ich habe immer Musik gehört beim Lernen, sowas könnte ich heute auch nicht mehr. Mhm. Aber Gesprochenes, nein.
Ja, Ich höre manchmal so hintergrundsphärische Geräusche und Töne und Klänge, sowas, das geht. Mhm. Aber ja. Petra schreibt, hallo ihr Lieben, ihr werdet mich nicht los und ich folge immer noch sehr gern eurem Podcast. Yay.
Das ist schön. Wir wollen dich nicht loswerden.
Nein, keine Sorge. Ob im Auto, im Garten, bei der Hunderunde oder in der Pause. Bitte macht weiter so und begleitet mich noch viele Jahre.
Oh, wie schön.
Genau, und dann hat sie den Fall eingeschickt, den ich dir euch jetzt präsentieren werde. Wir sind in Braunschweig-Golsaar im Mai 2022. Ich habe nämlich gewartet, bis es auch endlich ein Urteil bei diesem Fall gibt, bis ich ihn eben präsentiere.
Mhm.
Ende Mai ist nämlich ein Urteil gefallen in einem Fall, wo es bis heute mehr als einem Jahr nach Beginn des Falls noch immer keine Leiche gibt.
Okay.
Oder eine Spur zum Vermissten.
Ah, okay. Also es ist jemand weg?
Es ist jemand weg. Carsten aber Mankachs. Es wird M-A-N-C-Z-A-K-S geschrieben.
Mankachs,
ja. Carsten M., 51 Jahre, ja, danke, ist im April 2021 spurlos verschwunden.
Mhm.
Daraufhin gab es Suchmeldungen, groß angelegte Suchaktionen, Befragungen, Zeugenbefragungen. Er ist bis heute verschwunden.
Mhm.
Das Gericht hat ihn für tot erklärt und vermutet eben, dass er tot ist. Was gefunden wurde, war sein Auto. Eine große Menge Blut in seinem Auto, eine große Blutspur auf dem Grundstück, wobei da auch schon Blut in die Erde gesickert sein könnte. Deswegen ist nicht so genau klar, wie viel Blut er verloren hat.
Aha.
Seine Brille, die er aufgrund einer starken Sehschwäche gebraucht hat, wurde gefunden, zerbrochen. Und es gab weder kurz vor noch nach seinem Verschwinden große Geldbewegungen auf seinem Konto.
Also nicht, dass man sagen würde, ja, okay, er hat ein paar Tausend abgehoben und ist irgendwo anders hingegangen.
Er hat sich abgesetzt. Genau. Er war, ist Familienvater von zwei jungen Männern, also Jugendlichen. Und genau, es gab auch keine Lebensversicherung, wo man sagen könnte, okay, da kommt jetzt die Familie an Geld oder so.
Mhm.
Es gab zwar Zeugenaussagen, dass sie ihn nach seinem Verschwinden noch gesehen haben, aber die sind sehr, wir wissen, wie das mit Augenzeugen ist, also sehr unglaubwürdig oder sehr, sehr schwach.
Mhm.
Und noch dazu war er herzkrank und hätte schon längst neue Medikamente gebraucht und auch zu seinem langjährigen Hausarzt gab es keinen Kontakt. Und all das sind jetzt Indizien dafür, dass er tot ist.
Dass er nicht einfach auf und davon ist.
Richtig, genau.
Aus freien Stücken.
Verurteilt wurde ein ehemaliger Polizist, Martin G.,
dass er ihn ermordet hat.
Dass er ihn ermordet hat, genau. Er äußert sich nicht wirklich zu diesem Vorwurf. Es gibt auch keine Augenzeugen. Es gibt kein Geständnis des Angeklagten. Es gibt keine DNA, die eindeutig einer Tat zuzuordnen ist. Und es gibt keinen Auffindort der Leiche. Aber dieser Martin G. scheint als einziger ein derart hieb- und stichfestes Motiv zu haben. Nämlich, er wollte die Familie M., um den Namen Manchaks zu vermeiden, ja.
Manchak, ich habe es gegoogelt, da ist kein S dran.
Manchak, ja, stimmt, weil das S ist das Genitiv. Es tut mir leid, mein Hirn.
Weil ich sehen wollte, wie er ausschaut.
Ah, ja. Weil er mit der Frau, also mit Frau Manchak, eine Affäre hatte und für die Söhne schon sowas wie ein zweiter Vater war. Und angeblich wollte er die Familie für sich allein haben. Und
okay, Moment, lass mich rekapitulieren.
Ja.
Ein Mann verschwindet.
Spurlos.
Absolut, absolut spurlos.
Absolut spurlos nämlich, ja.
Und es gibt den Geliebten seiner Frau.
Mhm. Ein ehemaliger Polizist.
Jetzt, der ist jetzt verurteilt worden dafür, dass er den Verschwundenen, Verschollenen getötet hat.
Genau.
Okay.
Aber ohne, also all das sind, es ist halt eben ein Paradebeispiel für einen Indizienprozess, weil es gibt keine Leiche, es gibt keine Zeugen, es gibt kein Geständnis, es gibt nichts.
Wow.
Es gibt einen gelöschten Suchverlauf auf dem Laptop des Täters, des vermeintlichen Täters, wo er Schock durch Armbrust gegoogelt haben soll oder gesucht haben soll.
Schock durch Armbrust, was bedeutet denn das?
Ich habe ganz ehrlich keine Ahnung. Ich gehe davon aus, also es gab einen Armbrustpfeil, den man auf dem Grundstück von den Manchaks gefunden hat. Wobei man nicht weiß, ob der vor oder nach der Tat irgendwie schon dort war. Aber er als Vertrauter der Familie, also Martin G., hatte Kenntnis von Manchaks Herzerkrankung. Das heißt, man unterstellt ihm, dass er gegoogelt hat, wie er ihn umbringen kann.
Wie er ihn am besten erschrecken kann, wie damit er tot umfällt.
Ich finde halt dieses Schock durch Armbrust, also Tod durch Armbrust oder wie man jemanden, er schießt mit einer Armbrust? Ja, man erschießt jemanden mit einer Armbrust, genau.
Ja, ja.
All das fände ich viel logischer als den Begriff Schock durch Armbrust.
Wenn Carsten dann von selbst gestorben wäre, gäbe es ja keinen Grund, ihn zu beseitigen.
Richtig, weil, ups, dann weil war dann das hat das Herzleiden.
Gehabt.
Genau, richtig.
Hoppala.
Also das verstehe ich nicht wirklich, aber es scheint noch eine zusätzliche Beweisführung zu sein.
Okay.
Es ist halt schon auch verdächtig, dass er sich den Kontakt zu den Ermittlern entzogen hat und nicht freiwillig zur Zeugenaussage erschienen ist und nicht freiwillig eine DNA-Probe abgegeben hat. Und
okay, also er ist ein verdächtiger Kerl, aber es ist alles sehr seltsam.
Es ist alles super seltsam. Die Familie hat nach wie vor keine Gewissheit, was mit Carsten Manchak wirklich geschehen ist. Wo dessen Leiche ist, also dass er tot ist, davon geht man eben aus.
Mhm.
Und der Angeklagte Martin G. wurde zu einer lebenslangen Gesamthaftstrafe wegen Mordes verurteilt.
Wow.
Ja.
Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Mhm.
Also die Verteidigung
großes Rätsel alles.
Total. Und ich meine, also die Verteidigung hat angekündigt, in Revision zu gehen, also da irgendwie Berufung einzulegen. dass jetzt halt der Bundesgerichtshof das Urteil prüfen muss. Mhm. Und so ein kleiner Anteil in mir denkt sich, Hut ab. Also welches Gewaltverbrechen da auch vorgefallen ist, es scheint, wir geben keine Tipps, aber weißt du, was ich meine? Es scheint recht gut gelungen zu sein. Bis auf den Fall, dass es einen Täter gibt, der jetzt verurteilt wurde. Aber niemand weiß, wo die Leiche ist. Niemand kann sich zusammenreimen, was wirklich passiert ist. All das ist ein ganzes Stück Arbeit. Das will ich damit sagen.
Ja.
So.
Ja.
Genau.
Ja.
Was hast du mitgebracht, Franziska?
Etwas aus Australien. Und zwar habt ihr das bestimmt schon gehört, aber manche halt vielleicht noch nicht. Das Rätsel um den Somerton Man ist anscheinend gelöst.
Oh ja, ich habe tatsächlich nur diese Schlagzeile gelesen, also erzähl mehr.
Ja, also zumindest zum Teil. Das ist ja eins der bekanntesten True-Crime-Mysterien der letzten 80 Jahre. Auch bekannt als Tamam Shud Case. Kurze Zusammenfassung. Ende November 1948 ist am Somerton Beach bei Adelaide in Australien ein Mann aufgetaucht, der dann um 2 Uhr früh auf dem Strand gestorben ist. Vermutlich durch ein unbekanntes Gift, ohne tatsächlich Spuren von Gift in seinem Körper zu finden. Aber es hat alles so ausgesehen, wie es aussieht, wenn jemand durch eine Vergiftung stirbt. Mhm. Wer er war, konnte nicht geklärt werden. Er hatte nicht viel dabei, machte einen gepflegten Eindruck und war viel zu warm angezogen. In Australien ist ja dann Sommer, wenn bei uns Winter ist. Mhm. Die Beschreibungen seines Aussehens, polizeiliche Fotografien seiner Leiche und seine Fingerabdrücke wurden in der gesamten englischsprachigen Welt mit denen aus vermissten Karteien abgeglichen, konnten aber nirgends zugeordnet werden. Und es hat sich auch absolut niemand daran erinnert, ihn gesehen zu haben. Und ja, im Übrigen war es halt 1948, dass er nirgends in Karteien der Polizei aufschien, hat eigentlich nur gezeigt, dass er nicht als vermisst gemeldet wurde und dass er nicht polizeibekannt war, also dass er nie irgendwas Kriminelles begangen hat, wo sie ihm draufkommen wären. Naja.
Ja.
Wie viel Interesse dieser Suche überhaupt entgegengebracht wurde, weiß man auch nicht. Wahrscheinlich hat es einfach niemanden so richtig interessiert. In einer versteckt im Inneren seiner Hose eingenähten kleinen Tasche ist ein Stückchen Papier gesteckt, auf dem Tamam Shud stand. Es war ein Fetzen aus einem Gedichtband namens Rubaiyat des persischen Lyrikers Omar Chayam. Tamam Shud bedeutet so viel wie Ende, vorbei. Und dem wurde eine große Bedeutung beigemessen. Es ist ja auch sehr komisch, dass es eingenäht ist in einer versteckten Tasche im Inneren seiner Hose. Da hat man lang gebraucht, bis man die gefunden hat.
Ja, eingenäht nämlich, ja.
Also es dürfte schon eine Bedeutung haben. Als das Buch gefunden wurde, befand sich auf der Rückseite des Einbands auch noch eine Art Buchstabencode, der bis heute nicht entschlüsselt werden konnte. Also alles sehr mysteriös.
Mhm.
Im Mai letzten Jahres wurde der tote Unbekannte exhumiert, nach 73 Jahren, in der Hoffnung, durch DNA-Analyse seine Identität klären zu können. Das hat auch funktioniert. Ein Uniprofessor und eine Forensikerin haben zusammengearbeitet und einen Stammbaum mit 4000 Menschen erstellt, wo am Ende im Ausschlussverfahren nur einer übrig geblieben ist. Sie sind sich sicher, dass der Somerton Man Carl Webb ist, ein 1905 geborener Elektroingenieur und Instrumentenbauer. Er könnte nach Adelaide gekommen sein, um seine Ex-Frau zu finden. Aber warum er gestorben ist, beziehungsweise woran und was eigentlich los war, das weiß man immer noch nicht.
Mhm. Das ist es. Das ist die große Auflösung. Man weiß vielleicht, wer er sein könnte.
Man weiß ziemlich sicher jetzt, wer er ist. Aber alles andere weiß man immer noch nicht. Mhm. Also es wurde so präsentiert als, wow, das Rätsel ist gelöst. Nein.
Man kennt seinen Namen und vermutet, warum er in Australien war.
Warum er in Adelaide war, ja.
Mhm.
Aber warum alle Etiketten aus seinen Klamotten rausgeschnitten waren, ich meine, ich mache das auch.
Ja.
Es kratzt halt.
Mhm.
Und warum da in dieser eingenähten Tasche dieses Zettelchen war und warum dann das Buch, aus dem das stammte, im Auto von irgendeinem Typen gelandet ist und alles immer noch genauso mysteriös wie vorher.
Ja, da wollte jemand Schlagzeilen machen.
Hey, ich meine, ich finde es sehr cool, dass sie jetzt immerhin einen Namen haben für ihn.
Das stimmt. und nach so langer Zeit das tatsächlich rückdatieren können und nachverfolgen können.
Ja.
Ja, das stimmt. Okay. Ich mache weiter mit einer Einsendung von jemandem, der gern anonym bleiben würde. Und ich lese da jetzt einfach diese E-Mail vor, etwas gekürzt, weil ich finde, die sagt alles. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich sie vorlesen will, die E-Mail, weil es per se kein Verbrechen ist, aber ich finde, es ist schon ein Verbrechen. Okay, wir können später drüber reden.
Ich bin sehr gespannt.
Hallo ihr Lieben. Zuallererst mit diesem Erfahrungsbericht will ich ganz gern anonym bleiben. Zunächst mal möchte ich euch sagen, dass ich euren Podcast super finde. Momentan läuft er fast andauernd, weil ich mir gerade etwas Entspannung nach meinem Biologieabschluss gönne.
Hey, gratuliere!
Gratuliere, ja! Ihr kombiniert für mich spannend erzählte Mord- und Kriminalfälle mit auflockerndem Humor, behandelt aber jeden Fall mit dem nötigen Respekt. Vielen Dank. Und ganz nebenbei, bei euch habe ich bei Erklärungen zu Laboruntersuchungen und Co. sehr wenig auszusetzen, was die biologischen Hintergründe angeht. Die meisten,
yes.
Die sind meistens super recherchiert und erklärt. Weiter so.
Dankeschön. Ich bemühe mich.
Wie ich gerade schon geschrieben habe, habe ich Biologie an einer der größeren Unis in Deutschland studiert. Seit meiner Bachelorarbeit stehe ich regelmäßig in Laborräumen von Forschungsgruppen, die die Zukunft unserer Gesellschaft verbessern und mitgestalten wollen. Egal ob neue Alternativen zu Antibiotika oder ewiges Leben, jeder Professor hat dort seine ganz eigene Vision. Ein magischer Ort, dachte ich immer, bevor sich die Labortüren für mich geöffnet haben. Aber die Realität sieht ganz anders aus. Wer hier etwas erreichen will, der steht über 11 Stunden am Tag im Labor und kommt auch am Wochenende rein. Pausiert und gegessen wird dann, wenn es das Experiment erlaubt, und wenn es das Experiment nicht erlaubt, dann lässt man es. Das Sozialleben spielt sich hauptsächlich am Arbeitsplatz ab. Viele Professoren wollen ein wöchentliches Update und einigen reicht ein "Mein Experiment ist schiefgegangen" oder "Das Ergebnis ist kein Ergebnis" nicht.
Jo.
Viele Doktoranden leiden unter Schlafmangel, sind gestresst und das fördert die allgemeine Stimmung im Labor natürlich auch nicht. Ein Doktorand, den ich kenne, kam aus einem anderen Land, brauchte sein Einkommen dringend, um seine Mietwohnung bezahlen zu können, etc. Sein Professor stellte ihm allerdings immer nur 3 Monatsverträge aus, um ihn unter Druck zu setzen. Sie erzählt dann noch von anderen Fällen und Beispielen, die sie erlebt hat und bei direkten Kolleginnen und schreibt weiter: Ich finde es alarmierend, wie wenig Rücksicht auf die Psyche der Studenten genommen wird. Da fragt man sich doch, ob manche Professoren nicht lieber Maschinen eingestellt hätten.
Ja.
Dass das ganz anders ausgehen kann, zeigen die Geschichten einer anderen Arbeitsgruppe. Noch während meiner Zeit im Master war einer der Doktoranden plötzlich verstorben. Schon der zweite in relativ kurzer Zeit.
Was?
Laut mehreren Doktoranden, die den ersten kannten, hatte dieser Suizid begangen. Beim zweiten versuchten die offiziellen Stellen, körperliche Probleme, ich glaube, es war etwas mit dem Herzen, dafür verantwortlich zu machen. Doch auch hier meinten die Leute, die ihn kannten, dass er in letzter Zeit unter Depressionen gelitten hätte und der Druck aus seiner Forschungsgruppe ihn wohl eher in den Suizid getrieben hätte als irgendetwas anderes.
Ach, hey.
In dieser Zeit kochte wieder die Gerüchteküche über einige andere plötzlich verstorbene Doktoranden auf. Angeblich gab es noch 2, 3 andere allein an unserer Fakultät. Aber nicht nur Doktoranden sind betroffen. Nachdem seine Forschungsgelder gestrichen wurden, hatte sich vor einiger Zeit auch ein Professor mit einem Chemikaliencocktail das Leben genommen. Eine seiner Doktorandinnen fand ihn in einem der Laborräume und versuchte, ihn wiederzubeleben. Ohne Erfolg und leider auch mit einigen gesundheitlichen Schäden durch die Chemikalien, mit denen sie im Zuge dessen in Berührung gekommen ist.
Ach scheiße, es ist so gefährlich in diesen Labors.
Ja. Es wird dann weitergeschrieben: Mir wäre es einfach wichtig, dass man ein bisschen mehr ins direkte Licht rückt, unter wie viel Druck Forschende stehen und die, die ebenfalls Suizidgedanken haben, wissen, dass sie nicht alleine sind.
Ja.
Es gibt nichts, wofür man sich schämen müsste. Der Druck ist enorm, vor allem wenn man praktisch einen Doktortitel machen muss, um mit seinem Fachgebiet Geld verdienen zu können. Eine Studie aus England zeigt, dass 40% der Doktoranden schon mal darüber nachgedacht haben, sich das Leben zu nehmen.
Mhm.
Und ich weiß natürlich auch, dass nicht alle Professoren so starken Druck auf ihre Doktoranden ausüben und es wirklich tolle und menschliche Betreuer gibt. Aber bei einer Rate von 40% sollte sich vielleicht jeder einmal an die eigene Nase fassen und sich fragen, ob er oder sie nicht gerade Unmenschliches von seinen Promovierenden verlangt. Und wie gesagt, also ich bin sehr, sehr berührt von dieser E-Mail gewesen und ich habe lange überlegt, ob es ein Extrablattfall ist oder nicht, aber es ist halt doch irgendwie ein Verbrechen, wenn mit Menschen so umgegangen wird oder sie so unter Druck gesetzt werden, dass das letztendlich zu Burnout oder Suizid führt. Und wie auch in der E-Mail steht, es ist nichts, wofür man sich schämen muss, wenn man solche Gedanken hat. Und es ist spätestens dann höchste Zeit, sich Hilfe zu suchen. Und absolut. Bitte, bitte macht das.
Ja, in Österreich gibt's unter der Telefonnummer 142 einen Telefonseelsorgedienst. Da kann man also wirklich anrufen.
Ohne Vorwahl?
Ja. Notruf. Notrufnummer. Und das gehört auch zu keiner Kirche oder irgend sowas. Kann man einfach anrufen, kostet nichts. 24 Stunden am Tag, gar kein Problem. In Deutschland gibt's das Gleiche nicht. Da gibt's aber ein Angebot der evangelischen und katholischen Kirche mit der Nummer 0800 111 0111. Da kann man auch anrufen. Und man kann es auch einfach googeln und dann findet man das auch ganz leicht.
Ja.
Und sich dahin wenden, weil, ja, es ist sehr wichtig, dass man auf seine eigene psychische Gesundheit auch schaut, nicht nur auf die des Körpers.
Ja.
Ja, manchmal ist es einfach zu viel Stress.
Und Gesundheit steht einfach über allem, sowohl körperliche als auch mentale und psychische.
Und ganz oft verlangen die Vorgesetzten etwas von einem, was man nicht imstande ist zu leisten, weil sie sich selber nicht vorstellen können oder weil sie es halt vielleicht können oder wir haben das schon immer so gemacht und das ist halt, das ist halt wurscht, ne?
Und egal wie, es ist keine Schande, auch wenn man was nicht leisten kann, aus welchen Gründen auch immer, weil man selbst nicht kann oder weil man sich mit anderen vergleicht.
Ja, Vergleiche sind eh scheiße.
Richtig, es gibt keinen pauschalen Gradmesser, was eine tolle Leistung ist und was nicht. Und wenn es einem persönlich zu viel wird, dann ist es zu viel. Das hat seine Wichtigkeit und Wertigkeit.
Genau.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Und weil es mir zu viel war, bin ich 3 Tage mit McFluff an den Traunsee gefahren.
Oh, ich habe dich so gefeiert dafür. Und du hast wunderschöne Fotos vom See geschickt und von Pizza
vor
und
allem.
Steak und McFluff. Ja.
Ja, und es war aber auch ein bisschen Recherchearbeit dabei, quasi. In Gmunden am Traunsee ist nämlich vor ein paar Jahren ein Koffer mit Leichenteilen gefunden worden.
Oh.
Und diesen Fall will ich euch nicht vorenthalten. Amrei, was hast du denn Silvester 2015 gemacht? Kannst du dich da noch dran erinnern?
14 auf 5.
Nein, 15 auf 16. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr.
Ich überlege gerade, ob das Silvester war, wo ich ziemlich betrunken... Nein, es war 17 auf 18, wo ich ziemlich betrunken war. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich war ich mit Freunden unterwegs.
Ich weiß, was ich 14 auf 15 gemacht habe. Da war ich sehr traurig.
Ah.
15 auf 16, weiß ich nicht. Ja, ich kann dir allerdings sagen, was Hildegard und Anton Sch aus Kelsterbach in der Nähe von Frankfurt am Main gemacht haben. Zwischen Weihnachten und dem 30. Dezember hat Anton nämlich seine Ehefrau Hildegard, er 72, sie 71 Jahre alt, mit einem Seil erdrosselt, in 6 Teile zerstückelt und in Plastik gewickelt in 2 Koffer verpackt. Ihren Kopf hat der Deutsche in Beton gegossen und dann auch in eine Tasche gepackt. Dann hat er sich von seinen Nachbarn verabschiedet. Es geht jetzt nach Salzburg, um ihre goldene Hochzeit zu feiern.
Ach nein.
Kelsterbach, Salzburg sind fast 600 Kilometer. In Gmunden am Traunsee hat er in ein Hotel eingecheckt, dann hat er sein Auto in der Salzburger Innenstadt abgestellt und ist die rund 75 Kilometer zurück vermutlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Warum, weiß keiner.
Ja, das fängt schon viel früher an mit dem Warum, weiß keiner.
Da kommen wir am Ende noch dazu.
Ach so, okay.
Am Sonntag, den 3. Januar 2016, hat ein Anwohner einen Koffer im See entdeckt. Und wie schon letzte Woche bei dem Fall im Bremerhaven, ich glaube es war letzte Woche oder vorletzte Woche, war darin nichts Gutes. Am selben Tag witterte ein Polizeihund einen weiteren Koffer mit Körperteilen. Aber wo war der Kopf? Der wurde einen Tag später unweit der ersten beiden Fundstellen von Tauchern der Spezialeinheit Cobra geborgen. Am Ende eines Stegs im 5 Meter tiefen Wasser. Da haben sie außerdem die Leiche eines Mannes rausgezogen. An seinen Handgelenken waren mit Kabelbindern zwei Taschen befestigt, in denen sich laut Polizei handelsübliche Granitleistensteine und persönliche Utensilien befanden. Mhm. Dann hat man, also er hat sich eben mit diesen Steinen beschwert, damit er ja nicht wieder raufkommt. Mhm. Dann hat man herausgefunden, wer das ist. Anton Sch aus Kelsterbach, und konnte sehr bald darauf schließen, dass die Tote in Einzelteilen seine Gattin Hildegard ist. Da man an ihm keine Zeichen von Gewalteinwirkung finden konnte, ging man sehr schnell von, in Anführungszeichen, erweitertem Selbstmord aus.
Was ich einen sehr dummen Begriff finde.
Dankeschön, ich wollte es auch gerade sagen. Ja, weil wenn du mich fragst, erweitert, hieße das, dass sie es so wollte.
Wofür ja, wir aber dann wäre es Mord und Selbstmord.
Ja, aber dann könnte man es noch so nennen.
Ja.
Aber wir haben keinen Beweis dafür, dass sie das wollte. Und niemand oder nur sehr wenige Menschen, glaube ich, wollen, dass man sie nach ihrem Tod zerstückelt, in Koffer steckt und den Kopf in Beton eingießt. Oder sehe ich das falsch?
Ich kenne auf jeden Fall keinen Menschen, der das gern hätte.
Mit wie vielen hast du darüber gesprochen?
Ja, eben, deswegen brauche ich mich das nicht sagen, weil ich kenne sehr wenig und über diesen speziellen Wunsch habe ich tatsächlich mit niemandem gesprochen.
Also weißt du es nicht.
Aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Es ist nicht mein Wunsch.
Hier auch nicht. Also hätten wir es geklärt, es ist mein Wunsch.
Ich ging davon aus, aber man soll auch nicht immer davon ausgehen.
Ja, eben. Sprechenden Menschen kann geholfen werden. Wir haben es besprochen. Wir wollen das nicht. So.
Richtig. Also er hat vermutlich die Koffer und den Betonblock mit ihr drin ans Ende des Stegs gewuchtet, über den Rand geworfen und sich dann hinten nach. Das Wasser war dort 5 Meter tief. Warum er ausgerechnet den Traunsee ausgesucht hat, um Hildegard reinzuwerfen und dann Suizid zu begehen, weiß man, glaube ich, bis heute nicht. Aber vielleicht wollten sie da mal gemeinsam Urlaub machen und dann waren sie gemeinsam dort, quasi.
Für immer und ewig.
Ja, es ist schön da. Viele grantige alte Menschen, die Hunde hassen, aber landschaftlich schön.
Du sprichst aus Erfahrung, okay.
Ja. Lang war unklar, wo Anton Hildegard umgebracht hat und dementsprechend, wie lange sie tatsächlich schon tot war. Eine neue Methode zur Eingrenzung des Todeszeitraums, die in Salzburg entwickelt wurde, hat aber dazu geführt, dass wir das heute wissen. Mit dieser Methode lässt sich nämlich der Zeitpunkt des Todes relativ präzise eingrenzen. Du weißt schon, wie es in Filmen oder im Fernsehen oft so ist, da heißt es dann...
Ja, zwischen 14 und 16 Uhr.
Ja, oder zwischen 15 und 15:30.
Ja.
So genau kann man das aber nicht sagen. Durch den Abbauprozess von Proteinen in den Skelettmuskeln der leblosen Körperteile fand der Gerichtsmediziner Fabio Monticelli dann allerdings heraus, dass die Frau deutlich länger tot war als der Mann. Und durch diese Entdeckung konnte der Fall aufgeklärt werden.
Ach so, weil bis dahin hat man ja eigentlich nur zwei Leichen gehabt, aber wusste die Reihenfolge nicht. Gut, die eine war zerstückelt, die andere war ganz.
Und es ist halt auch sehr, sehr kaltes Wasser.
Ja, stimmt.
Im Januar.
Ja.
Antons Auto wurde in der Salzburger Innenstadt gefunden, habe ich eh schon gesagt. Warum, weiß keiner. Und in dem Hotel in Gmunden hat Anton nicht übernachtet und auch nicht gefrühstückt. Das ist anscheinend wichtig. Aber warum er das so gemacht hat? Um seine Spuren zu verwischen? Man weiß es nicht.
Mhm. Aber du hast vorhin gesagt, wo ich gemeint habe, keiner weiß warum, hast du gesagt, wir kommen noch dazu.
Ja, richtig, genau.
Erzähl mir, warum?
Also, die Nachbarn der Schs wollen nichts von Streitigkeiten wissen. Das Paar galt als heiter und lebensfroh. Aber deutsche Medien berichten dann doch, dass Anton alkoholsüchtig und er oder eventuell auch beide spielsüchtig waren. Tatmotiv könnten Spielschulden gewesen sein.
Okay. Was noch immer nicht erklärt, warum er dann seine Frau zerstückelt und einbetoniert und
den Koffer versteckt. Nein, aber suche hier keine Logik, bitte.
Ach so. Okay. Sag das doch gleich.
Entschuldige. Ja. Erst wenige Tage vor Silvester wurde Anton, der Sitzungspräsident des Karnevalsvereins, von der Lokalzeitung noch gefragt, welche Vorsätze er fürs neue Jahr habe. Seine Antwort? Keine. Es kommt sowieso immer anders, als man denkt.
Oh, ja?
Ja, aber dass er seine Ehefrau nach 50 Jahren Ehe umbringen wird, das wollte er vielleicht einfach nicht sagen.
Ja, weil er auch hätte wahrscheinlich auch ihn daran gehindert, das in die Tat umzusetzen.
Und ich frage mich gerade, ob sie da schon tot war. Auch es ist möglich. Ja. Wir wissen es nicht, wir werden es nie erfahren. Irgendwo enden dann auch die Möglichkeiten der Forensik. Also je, gewunden!
Ja. Yay! Aber das sehe ich schön.
Ja, wenn man einen Fleck findet, wo man reingehen kann, sehr schön.
Dann mache ich weiter mit was ganz Aktuellem. Und wahrscheinlich haben es einige eh auch schon irgendwie in den Medien mitbekommen. Aber ich finde es so eine entzückende Kriminalgeschichte.
Oh.
Also es entsteht Schaden. Materieller Schaden entsteht.
Okay.
Wir sind in Oslo im Juli 2022 top aktuell.
Sagt sie im August.
Sagt sie im August. Ja, aber der August ist jung. Da gibt's eine Walrossdame, die nach Freya. Der nördischen Göttin Freya benannt wurde.
Hast du nördisch gesagt?
Kann sein. Die nach den nordischen... ja, Göttin nördisch. Ösle.
Den nördischen Göttin.
Ösle.
Ja.
Die nach der nordischen Göttin Freya benannt wurde.
Mhm.
Die macht sich nämlich gerade im Hafen von Oslo bequem. Und zwar auf den Booten im Hafen von Oslo.
Oje, da sollte sie nicht sein.
Genau. Wer jetzt so bei Walross spontan kein Bild vor Augen hat, kann ist ja möglich. Sein.
Ich liebe Walrösser, mein Gott, die sind toll. So cool.
Also Freya per se, bei einer Dame darf man ja das Gewicht angeblich nicht sagen. Freya hat 700 Kilo.
Oh.
Eine stattliche Walrossdame.
Und ein schönes Bärtchen.
Ein schönes Bärtchen, Fangzähne.
Und so viele Speckfalten.
Und klettert sehr, sehr gern auf vor allem meist recht doch kleine Boote im Vergleich zu ihrer Masse und versenkt diese Boote deshalb.
Ei, naja.
Und beschädigt sie.
Mhm.
Und die Bootsbesitzer fordern jetzt natürlich von der Stadt und der Regierung der Gemeinde, dass sie was dagegen unternehmen. Das ist nicht ganz so leicht, weil geschossen darf auf Freya nicht. Also Walrosse stehen unter Tierschutz. Also getötet werden darf sie eigentlich nicht.
Ja, das finde ich gut so.
Ja, das ist sehr wichtig. Jetzt hat man auch überlegt, dass man ihr eine schwimmende Insel baut, die den Booten ähnlich ist, dass sie halt dann auf diese schwimmende Insel klettert, um sich auszuruhen.
Mhm.
Warum auch immer bevorzugt sie immer noch Boote. Das Ganze ist aber, ich habe mich ein bisschen eingelesen, relativ dramatisch. Also Walrosse brauchen bis zu 20 Stunden Ruhe am Tag und Schlaf.
Oh herrlich.
Ich glaube, ich bin ein Walross. Also gerade, glaube ich, nehme ich Walrosse als Vorbild.
Ja.
Also sie müssen 20 Stunden pro Tag entspannen.
Oh.
Und es kann tatsächlich sein, dass sie deshalb versucht, auf diese Boote zu klettern, um ihre Ruhe zu haben.
Mhm.
Vor allem, weil natürlich immer mehr Schaulustige kommen. Walrosse sehr scheu sind, eigentlich in großen Rudeln unterwegs sind und sie dadurch versucht, Ruhe vor den Menschen zu finden.
Weiß man denn, warum sie da ist?
Nein.
Und warum sie allein unterwegs ist?
Sie ist allein unterwegs. Sie hat ihren Weg anscheinend irgendwo weiter im Norden begonnen.
Mhm.
Man weiß aber nicht wirklich, wohin sie unterwegs ist. Was man weiß, ist, dass Walrosse scheiß gefährliche Raubtiere sind.
Mhm.
Also, dass man sie in freier Wildbahn tatsächlich einfach so sieht, ist eigentlich schier unmöglich. Wenn man das tut, man zieht als Mensch den Kürzeren. Wenn sie sich bedroht fühlen...
Ja, ich gegen so ein Riesenviech mit 700 Kilo...
Ja.
Ja, zu Recht dann. Ja. Das Walross ist im Recht.
Das Walross ist im Recht. Rate mal, wie schnell sie an Land sein können.
Wenn du das schon so sagst, dann wahrscheinlich schneller, als man annimmt.
Bis zu 35 km/h bei kurzen Sprints.
Okay.
Also watscheln an Land ist auf längere Zeit sehr anstrengend für die Walrosse. Ja, klar. Was ich verstehe, die Viecher sind 700 bis 800 Kilo schwer. Aber selbst an Land sind sie kurz sehr schnell.
Mhm. Wie Krokodile.
Wie Krokodile. Ja, und keine Ahnung, wie es mit Freya weitergeht, aber ich fand das irgendwie sehr entzückend, dass sie da ungewollt, tollpatschig Schaden anrichtet.
Hm.
Ich kannte mal einen Hund, das war ein Straßenhund, eine Mischung aus sehr, sehr vielem und so hüfthoch groß.
Mhm. Also groß?
Sehr groß, der hieß Henry. Der war der Hund meiner australischen Reitlehrerin damals. Und die meinte, er hat irgendwann vergessen, dass er kein Welpe mehr ist und wollte immer auf dem Schoß von Menschen kuscheln.
Das machen war dann immer total, Hunde so gerne.
Ja, aber er war dann immer so betröppelt und hat dann so betröppelt traurig reingeschaut, wenn dann mit einem Drittel Hund der Mensch ausgefüllt war.
Ja.
Und war dann immer überfordert und das fiel mir ein bei dem Walross, das Boot versenkt. Ich will doch nur auf das Boot drauf. Jetzt sinkt dieses Boot. Warum?
Ja, mal voll anstrengend. Du kletterst da rauf und dann geht's einfach unter. Was für eine Scheiße.
Voll mühsam, ja. Und ich meine, no body shaming. Wirklich nicht. Nur manche Boote sind für Walrosse einfach nicht gemacht. Das ist so, das wie ist einfach wenn ich ein in der Fakt, Kinderabteilung einkaufen würde. Das hat
nichts mit ihrer Figur zu tun.
Richtig, genau.
Okay, jetzt weiß ich gar nicht, soll ich noch was machen oder... Ich habe auch was mit Tieren.
Ja, mach doch noch was mit Tieren.
Okay. Von Eva. Hallo ihr zwei, ich höre euren Podcast schon länger und finde ihn großartig. Vor allem eure vorurteilsfreie Art hat auch meine Einstellung auf positive Weise verändert. Danke dafür und macht bitte weiter so. Falls ihr mal wieder eine tragische Geschichte erzählt habt und vielleicht etwas Leichteres zwischendurch benötigt, habe ich einen Fall für euch, der mir in die Hände fiel, als ich nach der Herkunft der freilebenden Papageienkolonie in Bad Cannstatt recherchierte, wo ich kürzlich hingezogen bin. Liebe Grüße, Eva.
Mhm.
So, dann habe ich mir das angeschaut, was sie da mitgeschickt hat. Also, die Gelbkopf-Amazone, Amazona oratrix, ist eine laut Washingtoner Artenschutzabkommen vom Aussterben bedrohte Papageienart tropischer Herkunft. Die Vögel plaudern gern, ich habe keine Ahnung von Papageien, aber mir ist dieser Artenname so bekannt vorgekommen. Und dann ist mir eingefallen, dass wir mal einen Fall aus den USA hatten, wo jemand die Polizei gerufen hat, weil eine Frau oder ein Kind so schreien würde.
Ja!
Und dabei war es nur ein Vögelchen und das war eben auch eine Gelbkopf-Amazone.
Ja.
Also, diese Gelbkopf-Amazonen streifen seit vielen Jahren durch Cannstatt oder Bad Cannstatt, der einwohnerstärksten, den einwohnerstärksten und ältesten Stadtbezirk von Stuttgart. Jetzt wissen auch wir, Ösis, endlich, wo wir uns befinden.
Ja, genau. Ich habe gewartet, ich wollte nicht fragen. Nee,
ich habe es nachgeschaut. Warum ausgerechnet da? Stuttgart ist wohl sehr warm, daher fühlen sich diese Tiere, die sonst in Mittelamerika zu Hause sind, hier wohl. Seit den 80ern schon, da sind mal zwei davon aufgetaucht und haben sich miteinander und mit ihren Kindern vermehrt.
Ah ja.
Ja.
Jedenfalls, so wächst halt eine Familie, ja.
Ja, miteinander. Jedenfalls sind sie laut und nicht jeder ist gut zu Vögeln. Und so hat an einem Morgen im Jahr 1996 ein Mann sein Luftgewehr in die Hand genommen und eine Amazone erschossen. Die hat er dann in seine Gefriertruhe gelegt, wo sie auch blieb. 2 Jahre später hat er das noch einmal versucht, aber diesmal den Vogel nur angeschossen. Der entkam und hat den versuchten Mord der Polizei gemeldet. Oder so, keine Ahnung, wie es tatsächlich dazu kam. Er wurde jedenfalls gefunden und das Diabolo-Projektil hat, nach Umweg über einen Waffenhändler, zum Täter geführt. Der Mann musste eine Strafe von 2250 Mark zahlen, sowie auch die Kosten für den Tierarzt, der den armen Papagei behandelt hat. Der behinderte Papagei kam bei lieben Menschen unter, das Todesopfer steht, dank der Tiefkühlung, ausgestopft im Rosenstein-Museum. Danke, Eva.
Dankeschön.
Es ist tragisch, aber es ist halt auch irgendwie...
Es ist ja lustig, tragisch,
amüsant. Tragikomisch.
Tragikomisch, ja.
Ich glaube, man darf schon.
Ja, bisschen schmunzeln.
Ja.
Muss man dürfen hier.
Warum hat er den Vogel in seine Gefriertruhe gelegt?
Zwei Jahre lang
ist dieser Vogel da drin gelegen. Gut, er hat vielleicht nicht gewusst, was er damit machen soll. Vielleicht wollte er nur einen Warnschuss abgeben und hat dann einen getroffen und hat sich gedacht, oh Gott, jetzt...
Scheiße, was mache ich jetzt? Ja.
Aber ich meine, die Mülltonne wäre halt auch eine Option gewesen.
Ja, oder der Garten. Ich meine, stell dir mal vor, da ist nebenbei noch Essen in der Gefriertruhe.
Und jedes Mal, wenn er sie aufmacht.
Oh, hello. Ah. Oh Gott.
Furchtbar.
Oh Gott. Da fällt mir aber ein, Franziska.
Wir gehen auf Tour
und wir haben heute noch gar nicht gesagt, dass ihr uns gern eure Extrablatt-Vorschläge für die Tour schicken könnt.
Genau.
Also aus der Region, wo wir dann live sein werden.
Das heißt, Region, das muss nicht die Stadt per se sein, sondern einfach irgendwo aus der Gegend, wo ihr halt her seid, falls ihr hinkommt. Oder sonst generell aus der Region Münster, Hamburg, Karlsruhe und Dortmund.
Genau, gern an extrablatt.dbms@gmail.com. Gern auch mit dem Betreff schon Fall Dortmund oder Vorschlag Hamburg.
Genau.
Und dann kann es durchaus passieren, dass wir bei der Tour in den jeweiligen Orten diese Fälle live präsentieren und besprechen.
Ja, das wäre uns eine sehr, sehr große Freude.
Und natürlich könnt ihr nach wie vor auch aus anderen Regionen und Städten und Ländern aus aller Welt uns Vorschläge schicken. Wir freuen uns über alle.
Dann, was machst du heute noch?
Was mache ich heute noch? Ja, ich gehe hoffentlich ein Sonnenblumenfeld fotografieren, das hier ums Eck ist und wunderschön ist.
Mhm.
Und verbringe noch ein bisschen Zeit mit meiner Mutter, bevor ich dann morgen wieder ans Theater fahre, um zu spielen. Was machst du heute noch?
Ich muss mir jetzt was zu essen machen, weil mein Magen schon so knurrt und grummelt. Und dann, was werde ich schon machen? Diese Folge schneiden.
Ja, genau.
Vielleicht noch ein bisschen feiern gehen heute Abend. Mal schauen.
Ja.
Mal schauen.
Ich würde auch gern.
Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen.
Bussi.
Bussi.
Baba.
Baba.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen. Von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen. Bei Liebesgeschichte gehen wir der Entwicklung der menschlichen Sexualität auf den Grund. Unterhaltsam, lehrreich und im besten Sinne des Wortes tabulos stellt Franziska Singer, das bin ich, jede Woche die Frage, wer, wann, mit wem und wie? Mehr Liebesgeschichte überall, wo es Podcasts gibt.